Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Heute begeben wir uns mal in die Untiefen von Hochsensibilität, denn wie ich ja immer sage, wenn man darauf stößt, also auf das Konzept von Hochsensibilität und da halt auch einen Selbsttest im Internet oder irgendwo macht und dann erkennt, oh ja, ich bin auf jeden Fall hochsensibel, dann sollte man da nicht aufhören oder sich da irgendwie drin weiter verrennen, sondern sollte auf jeden Fall noch in die anderen angeborenen Neurodivergenzen gucken, wie ADHS, Autismus und Hochbegabung. Und deswegen dachte ich mir, lasst uns doch mal heute Stück für Stück durch den offiziellen Hochsensibilitätstest von Dr. Elaine Aaron gehen und ich erzähle zu jedem einzelnen Merkmal bzw. zu jeder einzelnen Aussage die Überschneidung zu ADHS und Autismus. Aber erstmal zu den Basics. Nochmal ganz kurz auch als Recap. Die Elaine Aaron ist eine amerikanische Psychologin und hat so Mitte, Ende der 90er Jahre das Konzept der Hochsensibilität geprägt und hat dann postuliert, ungefähr so 15-20% der Menschen sollen hochsensibel sein. Es gab dann auch tatsächlich weitere Untersuchungen und Studien, auch bezüglich Tieren. Und da wurde auch herausgefunden, dass in bestimmten Populationen von, ich glaube, Fischen, aber halt auch bestimmten Affen, auch so 15-20% hochsensibel waren, beziehungsweise diese Merkmale hatten, dass sie halt auch sehr zurückgezogen waren. Oder was halt auch als großes Merkmal immer genannt wird, die hochsensiblen Individuen sind, wenn es sehr viel Stress gibt in dieser Population, sind sie besonders anfällig dafür und sind kränker, sage ich jetzt mal, oder öfter krank. Aber wenn es dieser Population gut geht und sie halt auch sehr viele Ressourcen haben, dann, und da gab es auch Untersuchungen und Studien halt mit Kindern, dass diese Individuen besonders gesund sind und sozusagen auch gesünder als die gleichaltrigen, nicht hochsensiblen. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder irgendwo gelesen. Es gibt ja da auch so ein ganz spannendes Buch dazu über die Löwenzahn- und Orchideenkinder. Da wird das ganz explizit nochmal herausgestellt. Also es gibt halt bestimmte Kinder, die können allen möglichen Stress ausgesetzt sein und die wachsen wie Löwenzahn in dem Sinne. Aber es gibt dann halt auch diese Orchideenkinder, die eben besonders sensibel sind und die, wie gesagt, wie Orchideen einfach eine andere Umgebung brauchen und die besonders viel Pflege und Fürsorge benötigen, damit sie gut gedeihen können und ja, eben nicht eingehen. Die ganzen Zusammenhänge habe ich übrigens auch damals schon in meinem ersten Buch ADHS, die versteckte Kraft in uns, alles dargelegt. Könnt ihr gerne mal reinschauen und da gehe ich ja auch explizit auf die ganzen Überschneidungen von ADHS und Hochsensibilität ein und ja, auch ein bisschen meine Kritik zur Hochsensibilität, aber deswegen gehen wir heute Stück für Stück durch die ganzen Aussagen. Ich habe hier also das Buch Sind Sie hochsensibel von Dr. Elaine Aaron. Das ist die Version oder Sonderausgabe von 2007 und hier befinden sich 23 Aussagen drin. Ich glaube jetzt der offizielle Test, der wurde noch ein klein wenig angepasst und sind jetzt glaube ich ungefähr 27-30 Aussagen, aber wir nutzen den einmal. Und zwar, erste Frage oder erste Aussage. Mir scheint, dass ich Feinheiten um mich herum wahrnehme. Und da muss ich auch sagen, schon diese Aussage verwirrt mich total, weil was sind denn Feinheiten? Verstehe ich nicht. Also geht es darum um feine Gerüche? Ja, da muss ich zum Beispiel persönlich sagen, ich habe nicht diese Geruchsempfindlichkeit. Das ist zwar auch eine Überschneidung, wie gesagt, bei ADS und Autismus, dass wir in unserer Sensorik einfach sensibler sind. Viele sind halt lärmempfindlich. Also ich bin zum Beispiel sehr lärmempfindlich, lichtempfindlich, bin aber nicht so geruchsempfindlich. Also da habe ich eher eine Hyposensitivität. Besonders bei Autismus muss man sich das anschauen. Es gibt nicht nur diese Hypersensibilitäten, also dass man sehr empfindlich auf bestimmte sensorische Reize ist, sondern halt auch diese Unterreizung, beziehungsweise dass man manche Sachen nicht so gut merkt oder wahrnimmt. Aber wie gesagt, Feinheiten verstehe ich nicht. Wenn es zum Beispiel darum geht, gibt es feine Abänderungen in der Umwelt oder sind es kleine Fehler in meiner Umwelt oder sonst irgendwo, dann nehme ich das halt sehr schnell und gut wahr. Zweite Aussage, die Launen anderer machen mir etwas aus. Also da haben wir auch wieder dieses Thema Empathie. Empathie. Und beim Konzept der Hochsensibilität wird ja auch immer oder sehr oft gesagt, dass hochsensible Menschen sehr schnell angesteckt werden von den Stimmungen anderer. Und da gibt es aber verschiedene Erklärungsansätze, die bestimmt oder beziehungsweise im Konzept der Hochsensibilität ganz oft gar nicht so richtig betont werden. Weil zum Beispiel bei einer Hypervigilanz, also wenn man in Kindheit und Jugend, aber halt auch im Erwachsenenalter, sehr starken emotionalen Stress oder halt auch emotionalen Missbrauch ausgesetzt war, dann entwickelt man sozusagen diese Hypervigilanz auf andere Menschen und versucht dann oder lernt, sie sehr, sehr gut zu lesen. Und wenn ja bestimmte Menschen dann lange in einem Umfeld aufgewachsen sind oder beziehungsweise sich halt befinden, wie gesagt, kann auch Jugend- oder Erwachsenenalter sein, dann kann das sein, dass sie so sensibel auf die Stimmung von anderen reagieren beziehungsweise darauf achten, weil das ja früher für das Nervensystem einfach Gefahr bedeutete. Oder der Mensch musste das dann halt auf jeden Fall unbedingt fürs Überleben lernen. Dann haben wir drittens, ich neige zu Schmerzempfindlichkeit. Ich persönlich muss immer sagen, das wechselt bei mir ganz phasenweise. Es gibt Tage, da bin ich extrem schmerzempfindlich. Dann gibt es aber auch Tage, da bin ich gar nicht schmerzempfindlich. Und was ich auch ganz spannend finde, ich hatte mich da auch schon mal vor ein paar Jahren mit einer, ja, aus meiner Community unterhalten. Ich glaube, sie hat auch einen Doktor und sie ist auf jeden Fall Mutter von 3 oder 4 Kindern. Und ich hatte irgendwie mal mit ihr so das Gespräch wegen Schmerzempfindlichkeit. Und da kamen wir beide auf ja, den Konsens, dass wir nicht so schmerzempfindlich sind, wenn wir uns darauf eingestellt haben. Also sie meinte zum Beispiel, als sie wusste, okay, jetzt geht die Geburt los, das wird schmerzhaft, konnte sie das besser aushalten, als wenn jetzt halt kleine Sachen im Alltag passieren, mit denen sie halt nicht gerechnet hat. Und da sieht man auch ganz gut, ja, die Wirkweise von Autismus, weil wir haben ja Probleme mit Veränderungen, mit Spontanität beziehungsweise mit Plötzlichkeit. Also wir möchten immer gerne, dass alles gleich bleibt. Deswegen ist ja auch in der Diagnostik, wird ja immer oft davon gesprochen, ob wir fest an unseren Routinen halten und die brauchen. Aber das wird ganz oft auch falsch verstanden oder falsch interpretiert, weil es geht nicht oder darum, wie ich schon mal sagte, dass ich tagtäglich meinen selben Tagesablauf mit der Uhrzeit hatte, dass ich um 8 meinen Kaffee trinke, dann um 9 dies mache, etc. und davon darf nicht abgewichen werden, sondern wenn ich sonst irgendwie Pläne mache und mich darauf einstelle und dann gibt es spontane Änderungen, dass mich das komplett fertig macht. Und ja, manche Menschen, die können da ein bisschen besser mit umgehen, andere Menschen nicht so gut. Und bei autistischen Menschen ist das halt ganz, ganz oft einfach absolute Katastrophe. Das bringt uns komplett aus unserem Rhythmus, das stresst uns extrem und das kann dann halt auch in einem Shutdown oder Meltdown irgendwie enden. Und was ich hier auch an dem Punkt so anprangern muss. Ich habe ja auch hier, wenn ihr das sehen könntet, also ich habe hier alle meine ganzen Hochsensibilitätsbücher rumliegen, auch dieses große und sehr teure von Dr. Elaine Aron und ihrer Kollegin Dr. Bianca Acevedo, der Highly Sensitive Brain, weil da ist eine Sammlung von allen ja, Studien drin und dann auch nochmal erklärt, die ganzen Zusammenhänge von Hochsensibilität. Da wird aber auch von ADHS und Autismus gesprochen, von verschiedenen psychischen Erkrankungen und so weiter. Und das ist sehr, sehr gut und gibt sehr, sehr gute Einsichten, auch zum Beispiel in die Genetik und wie das halt mit dem Dopamin- oder Serotoninsystem ja, alles zusammenhängt. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt ja auch eine Aussage, die kommt, glaube ich, dann gleich, die heißt, ich reagiere auf Substanzen auch empfindlicher. Also es ist zum Beispiel Koffein, kommen wir gleich zu, aber auch Medikamente. Gleichzeitig lese ich dann auch zum Beispiel von solchen anekdotischen Aussagen, ja, ich benötige mehr Schmerzmittel, beispielsweise oder Spritzen beim Zahnarzt, weil ich eben so schmerzempfindlich bin. So, und dann denke ich mir, aber das ist das nicht voll die Diskrepanz? Ist das nicht voll das Paradox? Auf der einen Seite sollen hochsensible Personen auf Medikamente sensibler reagieren. Das bedeutet ja eigentlich, dass sie weniger, also eine geringere Dosis benötigen, weil das hochsensible Nervensystem das ja viel stärker verarbeitet. Auf der anderen Seite wird aber gesagt, ja, ich brauche mehr Schmerzmittel, eine höhere Dosis, damit ich nicht solche Schmerzen habe. Und ich habe das auch selber in meiner Community und ich habe auch in meinem Freundeskreis Personen, die sagen, wenn ich beim Zahnarzt bin und da muss halt 2-3 Mal nachgespritzt werden oder beispielsweise dann bei der Geburt, wenn es da um irgendwelche Schmerzmittel ging, dass dann die Person gesagt hat, ja, bräuchte jetzt noch mehr. Also ich merke hier gar nichts mehr. Und die ganzen Krankenpflegerinnen und Pfleger haben dann gesagt, ja, das kann ja aber gar nicht sein. Sie haben ja schon eine sehr hohe Dosis bekommen. Ja, aber ich habe ja trotzdem immer noch starke Schmerzen. So, was machen wir denn da jetzt, ne? Gehen wir mal weiter. Und zwar, wie ich schon meinte, der nächste nächste Punkt ist hier, Koffein wirkt sich besonders stark auf mich aus. Das finde ich ganz, ganz spannend bei ADHS, Autismus, Hochsensibilität und so weiter, wenn man sich die Thematik Koffein anschaut. Denn zum Beispiel in der ADHS-Community wird sehr oft davon gesprochen, dass die mit der hyperaktiven Ausprägung diese Coffee-Naps machen können. Das bedeutet, Menschen mit ADHS-Gehirn könnten Kaffee, Espresso etc., Energy-Drink trinken und dann könnten die Asthma ganz entspannt schlafen. Und das ist wirklich dieses Paradoxe auch am ADHS-Gehirn, also vor allem mit der hyperaktiven Ausprägung, dass Koffein sozusagen auf ein Level bringt, dass wir ruhig werden und dass wir dann halt uns entspannen können. Gleichzeitig müssen wir aber betonen, es gibt ja auch die mit ADHS-Gehirn, die mit der hypoaktiven Ausprägung, wo ich eher die Überschneidung zur Hochsensibilität sehe, die vielleicht das gar nicht kennen, die sagen so, nee, also Koffein ist bei mir richtig krass, also ich kann nur 1-2 Schlücke trinken und dann habe ich schon Herzrasen oder so. Ja, und die kennen diese Coffee-Naps nicht und deswegen spalten oder gibt es da auch so ein gespaltenes Lager in der ADHS-Community. Das ist ja auch kein wissenschaftlich bestätigtes Phänomen, dass alle Menschen mit ADHS ruhig werden durch Kaffee, weil wie gesagt, es gibt ja auch das andere ADHS-Extrem mit der Hypoaktivität, die eher hochsensibel sind. Und da ist es nämlich so, wenn wir jetzt auf das Konzept der Hochsensibilität uns nochmal fokussieren. Hochsensibilität hat, wie gesagt, auch eine hohe Überschneidung und viele Gemeinsamkeiten mit Hypervigilanz. Und das kann auch verwechselt werden. Und das finde ich sehr, sehr wichtig zu betonen. Denn wenn ich mal zurückdenke, vor vielen Jahren, wo ich in meinem autistischen Burnout war. Ich hatte sonst, wenn ich Kaffee trinke, ja, ich trinke Kaffee eigentlich früh einfach aus Gewohnheit. Aber ich muss auch sagen, wenn ich Kaffee trinke, beispielsweise wenn ich mir denke, oh, ich bin müde und es heißt ja im Volksmund, wenn du müde bist, dann solltest du einen Kaffee trinken, dann hat das für mich nicht diesen Effekt wie, oh, jetzt habe ich Kaffee getrunken, jetzt geht es mir besser, sondern das macht irgendwie nichts. Und tatsächlich hatte ich auch schon, zwar nicht oft, ich glaube ein oder zwei Mal in meinem Leben bis jetzt, hatte ich wirklich diesen Coffee-Nap. Also ich habe Kaffee getrunken und bin dann halt eingeschlafen, tatsächlich am Kaffeetisch. Aber kommen wir zurück zu Hypervigilanz bzw. auch autistischer Burnout. Denn damals in meinem autistischen Burnout konnte ich Koffein auch überhaupt nicht ertragen. Also ich habe 2 Schlücke getrunken und ich hatte extreme, also Angstzustände. Ich hatte sehr hohen Puls, Herzschlag und so weiter. Und das kann halt auch so ein Ding sein von Hypervigilanz. Beziehungsweise auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei neurotypischen Menschen im Burnout auch so sein kann. Aber im autistischen Burnout ist ja einfach das Nervensystem so krass überreizt, dass man, wie gesagt, durch kleine Stressoren, wie zum Beispiel halt auch Koffein, da eine viel stärkere Reaktion hat als sonst. Dann haben wir die Aussage, ich habe ein reiches, komplexes Innenleben. So, und da denke ich mir, na, wer möchte denn nicht von sich sagen können, ich habe ein reiches und komplexes Innenleben? Also, es gibt doch die wenigsten Menschen, die sagen, nee, also ich bin total einfach gestrickt. Gibt es sicherlich auch, aber weiß ich nicht. Also, ich finde diese Aussage, die ist sehr suggestiv und sehr schwammig. Sechstens, laute Geräusche rufen ein Gefühl des Unwohlseins in mir hervor. Da haben wir, wie gesagt, die Lärmempfindlichkeit und die gibt es auf jeden Fall auch bei ADHS, Autismus und wie gesagt, es wird ja auch bei hochbegabten und hochintelligenten Menschen oft von dieser Hochsensibilität oder hochsensitiv gesprochen. Also auch eine Vierer-Gemeinsamkeit. Dann haben wir das Thema Kunst und Musik können mich tief bewegen. Ja, das ist auch so eine, ich würde schon sagen, Vierer-Gemeinsamkeit. Ich weiß nicht, ob es halt bei Autismus auch grundsätzlich sowas gibt, aber was es ja auch zum Beispiel gibt, ist dieses Phänomen der Frisson. Das heißt, dass man Gänsehaut bekommt, wenn man irgendwas Schönes erlebt. Also das ist besonders bei Musik, wenn man sehr, sehr schöne Musikstücke hört, also auch so zum Beispiel klassische Musik oder ist eigentlich auch egal, welcher Stil, aber dass Menschen, die da ja in der Neurologie auch so angelegt sind, dass sie das tiefer verarbeiten, die kriegen dann halt Gänsehaut. Haben auch nicht so viele Menschen tatsächlich. Als nächstes haben wir die Aussage, ich bin gewissenhaft. Auch hier sehe ich wieder eine kleine Problematik, weil ich meine, welcher Mensch möchte nicht gerne von sich aus sagen, natürlich bin ich total gewissenhaft. So, also hier haben wir auch diesen Barnum-Effekt, dass Menschen einfach dazu neigen, vage und allgemeine, meist positive Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden. Und ja, diese Selbsttests von Hochsensibilität, die strotzen ganz oft nehme ich davon. Neuntens. Ich erschrecke leicht. Wie gesagt, hier auch wieder Thema Hypervigilanz. Also ich habe auch das in meinem autistischen Burnout, habe ich das ganz, ganz stark gemerkt, dass ich unglaublich schreckhaft war. Beziehungsweise ich muss auch sagen, jetzt, wo ich ja im Unmasking-Prozess bin und sozusagen meine Schilde runternehme, um mal so im Star Trek-Sprech zu sein, bin ich einfach viel schreckhafter als früher. Weil früher habe ich halt einfach natürlich ständig meine Umgebung gescannt und war ständig in so einer Alarmbereitschaft, dass irgendwas halt sein könnte. Und dann habe ich mich nicht so doll erschreckt. Also ich merke das auch richtig. Das ist ein Unterschied, wenn ich draußen in der Öffentlichkeit bin. Ja, da bin ich noch ein bisschen mehr in Alarmbereitschaft als natürlich zu Hause. Und wenn dann was Unvorhergesehenes passiert, dann erschrecke ich mich wirklich leicht. Aber wenn ich mich in einer Umgebung befinde, wo ich mich sicher fühle, dann lasse ich das auch sozusagen die Schilde ein bisschen runter und bin auch da schreckhafter als noch vor vielen Jahren. 10. Veränderungen in meinem Leben lassen mich aufschrecken und beunruhigen mich. 1:1, was halt auch bei Autismus auch in den Diagnosekriterien mit drin ist, dass wir Probleme mit Veränderungen haben. So, und da denke ich, verstehe ich auch immer nicht, es gibt ja so viele Menschen, auch in beiden Communities tatsächlich, also sei es jetzt in der Hochsensibilitäts-Community als auch in der autistischen Community, die sagen, Hochsensibilität hat nichts mit ADHS und Autismus zu tun. Und dann denke ich mir, kannst du das belegen? Und hast du auch dich schon mal mit diesen ganzen Überschneidungen und Gemeinsamkeiten beschäftigt? Ja, weil ich verstehe dann immer nicht klar, in der, ich sage jetzt mal HSP-Community, was ich auch immer anprangere, ist dieser auch internalisierte Ableismus möglicherweise. Und ich sage immer vereinfacht, Hochsensibilität ist ein klassistisch und ableistisches Label. Und was mir eben bei der ganzen Sache wichtig ist, ich bin ja für mehr Aufklärung zur Frauengesundheit. Ja, wir haben einfach den Gender Health Gap, das ist Realität. Und wie sich ADHS und Autismus bei Mädchen und Frauen zeigt, da sind wir noch in der ganzen Forschung und in dem Wissen, sind wir einfach noch in den Kinderschuhen. Und ich mache meine eigene Feldforschung und ich sage, eine Neurodivergenz, wie die wahrgenommen wird, hat viel mit Kultur zu tun und auch wie wir sozialisiert werden und so. Und deswegen finde ich das halt auch immer so, ja, tatsächlich ein bisschen lächerlich, wenn dann Leute ankommen und sagen, ja, ADHS und Autismus hat überhaupt nichts mit Hochsensibilität zu tun, dann muss ich dazu betonen, das sind dann meist irgendwelche Menschen im Internet. Und ich sage, ja, wenn du nur das liest auf den Stereotypen von ADHS und Autismus, also von den Diagnosekriterien oder von den Merkmalen und so weiter, was ja auf Jungs und Männern basiert, natürlich könnte man dann oberflächlich meinen, dass Hochsensibilität gar nichts damit zu tun hat. Aber wenn man tiefer guckt, und wir gehen ja heute in die Untiefen, dann sieht man sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, das halt auch auseinanderzuhalten. Als nächstes haben wir den Punkt, wenn viel um mich herum los ist, reagiere ich schnell gereizt. Das könnte zum Beispiel halt auch so eine Überschneidung oder so eine Gemeinsamkeit mit ADHS sein. Ja, dass man einfach durch diesen äußerlichen Stress ja sehr schnell emotional hochfährt. Und da haben wir, wie wir im Konzept von ADHS sagen, die emotionale Dysregulation. 12. Ich bin sehr darum bemüht, Fehler zu vermeiden bzw. nichts zu vergessen. Ja, also wie klingt das? Auch wieder vor allem dieses Vergessen eher Richtung ADHS. Und wie ich auch schon meinte, die Kultur und die Sozialisation ist so unglaublich wichtig. Und wenn wir jetzt uns mal, wie gesagt, Deutschland einfach nur anschauen, wir sind eine sehr leistungsgetriebene Kultur und wir haben nicht so ganz eine gute Fehlerkultur. Also da ist es eher so, auf Biegen und Brechen Fehler zu vermeiden. Am besten bist du immer perfekt und du darfst dir keine Fehler erlauben. Und in anderen Kulturen gehören halt Fehler machen dazu, weil man dadurch lernt. Ja. Und was ich ja auch sehe, dieses ich versuche, nichts zu vergessen, hat für mich auch so ein bisschen so ADHS-Masking, weil wir sind halt einfach durch unsere Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis ganz oft vergesslich. Wie ich ja auch schon mal erwähnte, ich habe ja mit Anfang 30, als ich dann damals durch Job und so weiter und durch den ganzen Stress die ADHS-Symptomatik bei mir so schlimm war und dieses Vergessen, dass ich wirklich mit Anfang 30 dachte, ich bin jetzt an Demenz oder Alzheimer erkrankt. Dann haben wir 14. Ich werde fahrig, wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe. Da könnten jetzt beide Neurodivergenzen, also ADHS und Autismus, könnte man jetzt halt dafür argumentieren. Denn es könnte zum Beispiel sein, wenn wir mit ADHS-Gehirn irgendwas machen müssen, was aber nicht unserem persönlichen Interesse entspricht. Ja, denn, ich finde es auch sehr spannend, ich habe auch in vielen Büchern gefunden über Hochsensibilität, die sagen, ja, so aus dem Alltag oder im Alltag bin ich sehr oft oft überfordert. Aber wenn irgendwas richtig, richtig kritisch ist, dann funktioniere ich richtig gut. Und ich denke so, ja, das ist aber 1:1 ADHS-Funktionsprinzip. Ja, wie ich immer sage, NAVI oder NAMI-Funktionsprinzip, Neuartigkeit, aktuelle Dringlichkeit, Wettbewerb oder halt Menschenfokus und das Interesse. Und Menschen mit ADHS-Gehirn zieht es halt sehr oft in, ja, auch Jobs, wo sie entweder für Menschen da sein möchten und wo es einfach auch ganz oft vielleicht Notfälle gibt, wie zum Beispiel Rettungssanitäter oder so. Ein weiteres Erklärungsmodell zu dieser Aussage, also es nervt mich sehr, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen habe, ist die Monotropismus-Theorie. Die kommt eigentlich aus der Autismusforschung, wird jetzt auch langsam immer mehr auf ADHS angewandt und das sehe ich auch sehr selber auf jeden Fall. Und zwar besagt die, dass wir eins nach dem anderen erledigen. Und deswegen zum Beispiel sind wir auch im Hyperfokus, ja, wo wir uns nur mit einer Sache beschäftigen. Und wenn wir dann unterbrochen werden oder, wie gesagt, mehrere Dinge gleichzeitig machen müssen, bei Autismus ist es halt schwieriger als bei ADHS, ne? Also vor allem, wenn man in diesen ADHS-Krisenmodus ist, dann geht das besonders gut. Und das ist auch wieder dieses Paradoxe da dran, ne? Es gibt halt Phasen, da sind wir komplett überfordert, wenn wir mehrere Sachen gleichzeitig machen müssen. Und dann gibt es Phasen, oder Situation, wo wir on fire sind und wo wir wie eine Krake mit 8 Armen super Multitasking sind und alles super gut hinkriegen. Dann haben wir 15. Ich achte darauf, mir keine Filme und TV-Serien mit Gewaltszenen anzuschauen. Ja, da könnte man jetzt aus verschiedenen Bereichen argumentieren. Ich habe es jetzt nicht explizit schon bei ADHS oder Autismus gefunden. Bei Autismus habe ich eher schon vermehrt diese Vorliebe für vor allem Horrorfilme gefunden. Da gibt es auch ganz spannende Theorien darüber. Zum Beispiel, dass wir sehr darauf gezogen werden, beziehungsweise so eine Vorliebe halt für Horrorfilme oder Monsterfilme haben, weil wir uns dann ein bisschen selber sehen, ja, aber da möchte ich mich auch nochmal demnächst ein bisschen intensiver mit beschäftigen, weil die Theorie einfach ganz spannend ist. Ja, also ich persönlich bin ja auch beispielsweise ein riesengroßer Alien-Fan, also das komplette Alien-Franchise. Sigourney Weaver ist meine absolute Kindheitsheldin, aber auch sonst alles, was mit Monster oder Aliens zu tun hat, finde ich einfach total spannend und habe da, ja, so eine ganz, ganz tiefe Verbindung. Dann haben wir 16. An stressigen Tagen muss ich mich zurückziehen können. Ins Bett oder in einen abgedunkelten Raum, beziehungsweise an irgendeinen Ort, an dem ich meine Ruhe habe und keinen Reizen ausgesetzt bin. Das finde ich auch ganz witzig. Ich wurde nämlich letztens auch irgendwie bei TikTok oder so kritisiert von irgendeiner, die auch über Hochsensibilität anscheinend aufklären möchte, so ganz wissenschaftlich basiert. Und dann habe ich halt sie auch gefragt, ja, hast du denn aber auch die ganzen Bücher und auch Studien gelesen, auch die originalen Studien von Dr. Elaine Aron oder das von Dr. Bianca Acevedo und so weiter. Und wenn dann solche Aussagen kommen, ich muss nicht alle Studien lesen und alle Bücher, denn ich bin selber hochsensibel und weiß, wie es ist und deswegen erkläre ich das anderen. Und ich denke so, hä? Was? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn und hat ja überhaupt gar keine wissenschaftliche Basis. Und wenn du dann ohne Bullshit oder beziehungsweise wenn du wirklich ordentlich aufklären möchtest, so wo, dann ist anekdotische Evidenz deine Grundlage. Ja, okay, alles klar. Aber anyway, jedenfalls hatte ich nämlich genau diesen Punkt halt mit erwähnt, dass es eine starke Gemeinsamkeit ist, vor allem halt bei Autismus und Hochsensibilität, dieses Phänomen, dass wir, wenn es zu viel Stress im Alltag gibt, dass wir uns gerne zurückziehen in unseren Safe Space, wie zum Beispiel ein Bett oder vor allem halt so abgedunkelten Raum oder so, dass wir die Reize um uns herum reduzieren. Und dann meinte die Person so, nee, das stimmt gar nicht. Und ich so, das ist aber im Originaltest von Dr. Elaine Aron. Dann haben wir 17. Helles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Stoffe beeinträchtigen mein Wohlbefinden. Ja, da haben wir wirklich 1:1 diese sensorische Verarbeitungssensitivität, aber wie gesagt, auch Gemeinsamkeit bei ADHS und Autismus und vor allem halt auch die sensorische Sensibilitäten werden jetzt auch immer mehr bei ADHS untersucht. Ja, das wurde ja auch viele, viele Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Bei dieser Aussage finde ich es aber auch wieder sehr schwammig formuliert und ich finde, es müsste viel, viel präziser dargestellt werden, weil klar, beeinträchtigt das mein Wohlbefinden, ja, und dann würde man sagen, auf jeden Fall. Nur ist es ja zum Beispiel besonders bei bei auch Autismus und sicherlich auch bei manchen mit ADHS gehören so. Es ist nicht nur so, dass es unser Wohlbefinden beeinträchtigt. Ja, irgendwie, wenn man sagt, ja, das Etikett, das Kratzige im T-Shirt hinten oder so, oder man ist halt lärm- oder lichtempfindlicher und so weiter, sondern sind die Reize manchmal so stark und so unerträglich, dass du ausflippen möchtest. Also das würde ich als präzisere Aussage sehen, denn manchmal ist es wirklich so, wenn ich komplett überreizt bin, dann denke ich mir, da haben wir wie zu dem Punkt davor, ja, ich möchte mich sofort zurückziehen, weil ich kann keine visuellen Eindrücke mehr ertragen, keine Gerüche, kein Nix, ja, und alles weitere stresst mich. Dann haben wir 18. Wenn Menschen sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen, meine ich zu wissen, was getan werden müsste, damit sie sich wohlfühlen. Wie zum Beispiel das Licht oder die Sitzposition zu verändern. Da haben wir auch wieder so diesen Punkt zu Empathie. Ja, also klar, es können natürlich, wo ich ja eher das auf der ADHS-Seite sehe, mit dem Funktionsprinzip NAMI, dass wir diesen Menschenfokus haben und dass wir sehr darauf, ja, bedacht sind, wie es anderen geht, dass wir da die feinen Informationen in Mimik, Gestik, vielleicht Tonlage, Körperhaltung und so schnell lesen können, dass wir ganz genau wissen, was die Person jetzt braucht. Ne, zum Beispiel, oh, ich merke, die Person fühlt sich unwohl und hat aber zum Beispiel irgendwie Angst zu fragen, ob wir mal das Fenster aufmachen können oder ob wir vielleicht anderes Extrem oder ob wir die Heizung anmachen können, weil sie friert oder so. Dann haben wir 19. Ein starkes Hungergefühl verursacht heftige Reaktionen. Es beeinträchtigt meine Laune und meine Konzentration. Ja, das ist 1:1 auch ADHS. Ja, also einmal haben wir, was ich ja auch schon sehr oft betont hatte, wenn ich im Hyperfokus arbeite, dann blende ich alles andere aus. Das heißt, essen, trinken, auf Toilette gehen. Da kann ich meine 6, 7, 8 Stunden wirklich durcharbeiten und bin im Tunnel. Und erst wenn ich durch irgendwas rausgeholt werde oder dieser Reiz, dieser innere, dass ich zum Beispiel hungrig bin oder so, wenn der so stark ist, dass der eine Schwelle übertritt, dass ich dann halt schon entweder Schmerzen habe oder zum Beispiel wirklich mein Magen grummelt, dann merke ich, oh, ich sollte mal was essen. So, und ich kriege das aber ganz oft auch gar nicht dann mit, wenn das 1:1 zuzuordnen, ich habe Hunger, beziehungsweise kann mich nicht konzentrieren, weil irgendwas in meinem Körper abgeht, was mich davon ablenkt. Na, es wird zwar dann halt bei hochsensiblen Personen wird das ja so beschrieben, dass jegliche kleine Information auch im Körperinneren, sei es jetzt Hunger, Schmerz etc., auch ablenken können. Und auch das kenne ich. Aber wie gesagt, es gibt eine lange, lange Zeit, wo mir das halt nicht auffällt, wenn ich mich halt auf irgendwas anderes konzentriere. Ja, da haben wir wieder diese Monotropismus-Theorie. Und wenn dann diese Schwelle des Reizes übertreten ist, dann kann ich mich auch gar nicht mehr konzentrieren, weil dann ist dieser Reiz des Hungers oder auf Toilette gehen oder zum Beispiel halt auch Schmerzen und so weiter, ist so stark, dass es mich von allen anderen ablenkt. Vielleicht kannst du ja auch damit relaten. Dann haben wir den nächsten Punkt, da wurden jetzt einige Sachen zusammengeschmissen. Ich glaube, das ist in den späteren Tests, wird das alles ein bisschen auseinanderklamüsert. Und zwar 20, ich bemerke und genieße feine und angenehme Gerüche, Geschmacksrichtungen, Musik und Kunstgegenstände. Ja, also da haben wir einmal dieses, ich bemerke feine Gerüche oder Geschmäcker und so weiter. Aber das andere Thema ist Musik und Kunst. Denn im Konzept der Hochsensibilität wird ja auch sehr oft beschrieben und auch in den Selbsttests wird ja dargestellt oder gibt so Aussagen wie Kunst und Musik bewegt mich tief. Und was ich hier auf jeden Fall gesehen habe, ist diese starke Überschneidung oder Gemeinsamkeit mit Hochbegabung. Also dass es dann starkes Interesse an Musik, also vor allem halt auch so klassische Musik oder halt eben Kunst gibt. Ja, also dass halt viele, natürlich auch im akademischen Bereich, eher solche Hobbys bzw. Freizeitaktivitäten wählen, wie ins Museum oder ins Theater und so weiter zu gehen. Dann haben wir die vorletzte Aussage. Es zählt zu meinen absoluten Prioritäten, mein tägliches Leben so einzurichten, dass ich aufregende Situationen oder solche, die mich überfordern, aus dem Weg gehe. Ja, aber das ist ja auch 1:1 Autismus, könnte man ja jetzt argumentieren. Weil wir haben eben einfach große Probleme mit Veränderungen. Ja, wir möchten, dass immer alles gleich bleibt und alles vorausschaubar und dass Veränderungen oder Spontanität und so weiter einfach uns so stresst und ins Chaos wirft, dass wir damit gar nicht umgehen können. Und deswegen meine ich auch hier, dass Menschen, die sich als hochsensibel identifizieren und genügend finanzielle Ressourcen haben, dass sie zum Beispiel sagen können, ja, also mein Job hat mich ausgebrannt. Also wenn wir jetzt wirklich mal sagen, das ist ein neurodivergenter Mensch, irgendwie entweder Richtung ADHS, Autismus, vielleicht auch eben ADHS, höchstwahrscheinlich dann auch mit einer hohen Intelligenz oder Hochbegabung, hat ja im Laufe des Lebens immer wieder diese Problematiken. Man fühlt sich wie ein Alien, man fühlt sich irgendwie isoliert, die anderen verstehen einen nicht so richtig, man hat da diese sensorischen Sensibilitäten, ist viel schneller erschöpft als andere, schafft es aber dennoch, wie gesagt, Schule durchzuziehen, Abitur, Studium, Beruf etc. Aber irgendwann, ne, wenn man auch älter wird, merkt man, das wird alles immer und immer anstrengender. Und deswegen habe ich ja auch zum Beispiel in einem meiner so viralsten Videos der letzten Jahre, wo ich das ja erkläre mit der ADHS-Autismus-Kombi und einer hohen Intelligenz, dass sich das nullt, also ausbalanciert, ja, also minus 1 plus 1 ist gleich 0. Und das passiert besonders bei Frauen im Erwachsenenalter, also zum Beispiel nach der Geburt ihres ersten Kindes oder möglicherweise, wenn der Stress im Leben, also im Job vor allem, die Kompensationsmöglichkeiten, Ressourcen und die Masking-Fähigkeiten übersteigt. Und je nachdem, wie die Ressourcen dann sind, ja, ich meine jetzt halt nicht, ja, Hochsensible sind halt reiche Leute, es geht jetzt nicht darum, dass sie hier irgendwie mehrere hunderttausend oder Millionen auf dem Konto haben, es reicht schon, wenn du dir keine Sorgen machen musst, ob du deine Wohnung verlierst. Wenn du so finanzielle Stabilität hast, dass du sagst, okay, ich kann jetzt erstmal ein paar Monate oder ein Jahr oder so Krankengeld beziehen. Das ist auch nicht so schlimm, weil beispielsweise ich habe noch Partner oder Partnerin, die irgendwas auffangen können oder ich habe genügend Rücklagen. Ne, und dann kann man noch überlegen, ja, mache ich noch eine Weiterbildung, studiere ich nochmal irgendwie was anderes oder was halt viele einfach machen, mache ich eine Coach-Ausbildung, ja. Und wenn man nämlich diese ganzen Möglichkeiten hat, sich selbstständig zu machen und zum Beispiel halt eine Coach-Ausbildung zu machen und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt Coach für Hochsensibilität und ich erkläre jetzt anderen Hochsensiblen, wie sie ein bedürfnisgerechteres Leben führen können, so, ja, natürlich musst du dich dann halt auch nicht mit ADHS und Autismus beschäftigen. Vor allem, wenn man halt so privilegiert oder überprivilegiert ist und diesen internalisierten Ableismus hat, dass man da das komplett sich dagegen stellt. Also, dass man, wie ich das so, so oft einfach im Internet lese, wo die Leute wirklich ausflippen, wenn die sagen so, Hochsensibilität hat überhaupt nichts mit ADHS und Autismus zu tun. Und ich denke so, ja, hast du denn aber auch schon mal ein Buch über ADHS und Autismus gelesen und über die Gemeinsamkeiten und hast du dich damit wirklich offen und neugierig beschäftigt oder möchtest du einfach in deiner kleinen Delulu-Welt weiter leben und die Möglichkeit komplett außer Acht lassen, weil es dir in irgendeiner Weise Angst macht oder weil es deine Identität als hochsensible Person bedroht? Also was hier los? Weil, was ich nämlich auch total spannend finde, das habe ich auch damals in meinem ersten Buch schon thematisiert, was ich gefunden habe, es gab mal 2022 eine Studie von Emanuel Jauck und Kollegin und zwar über vulnerablen Narzissmus bei hochsensiblen Personen. Die haben da nämlich gefunden, dass es eine starke Korrelation gibt. Das heißt, dass Menschen in Selbsthilfegruppen und in verschiedenen Social-Media-Gruppen, die sich als hochsensibel identifizieren, die haben dann halt so einen Test gemacht und da kam halt raus, dass sie starke Anzeichen für vulnerablen Narzissmus haben. Denn was man immer und immer und immer wieder liest, Menschen, die auf dieses Konzept stoßen und dann in diesen Gruppen sagen so, hallo, schön, dass ich hier sein darf und ich bin so froh, dass ich jetzt erkannt habe, ich bin hochsensibel und ich habe eine Gabe. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin krank und gestört. Und da haben wir es halt. Also das ist der beste Beweis dafür, wie die Leute ADHS und Autismus dann natürlich sehen, weil sie möchten sich damit nicht identifizieren. Und deswegen ist das für sie auch emotional ein sicherer Hafen zu sagen, ich bin hochsensibel. Das ist bloß ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist kein Makel, hat nämlich die Dr. Elaine Aron gesagt. So, und das war vielleicht auch mal ein evolutionärer Vorteil und so weiter. Aber deswegen ist es auch super wichtig, dass wir das Wort über ADHS und Autismus verbreiten, denn es gab auch Vorteile von ADHS-Merkmalen in der Vergangenheit. So, gibt es sehr, sehr viele Studien zu, gibt sehr tolle Bücher zu, die das alles darstellen. Na, wie zum Beispiel auch von Tom Hartman, Hunters in a Farmer's World, der ja auch gemeint hat, dass sein Sohn irgendwie die ADHS-Diagnose bekommen hat und er meinte so, also ich konnte das gar nicht verstehen. Also wie sollte denn mein unglaublich intelligentes Kind Diabetes im Hirn haben und dass es als Krankheit oder Störung gilt? Und deswegen hat er ja da auch angefangen zu forschen. Also dieses Buch Hunters in a Farmer's World kam, glaube ich, Anfang der 90er Jahre raus. Und es war sehr, sehr fortschrittlich schon für diese Zeit. Und da argumentiert er ja auch, dass Menschen mit ADHS gehören, auch in der früheren Zeit, so Steinzeit und so weiter, dass die diejenigen waren, die die Gruppe beschützt haben. Weil die so reizoffen waren, konnten die halt viel schneller irgendwelche Angreifer oder irgendwelche Säbelzahntiger, dass sie das halt viel, viel schneller gemerkt haben. Oder dass beispielsweise Menschen mit ADHS gehören, sind ja ganz, ganz oft Nachteulen. Ja? Dass wir vielleicht damals, vor Zehntausenden von Jahren, die Gruppe in der Nacht beschützt haben, weil wir sind super aktiv in der Nacht. So, lass die anderen, ja, die neurotypischen Menschen aus der Gruppe, lass die schlafen, lass die sich erholen. Wir sind in der Nacht einfach on fire, am Feuer, haha. Und dann können wir auch das uns gegenseitig helfen und wieder auch alles ausbalancieren. Ne? Also wenn die dann tagsüber fit sind, dann können wir uns dann am Vormittag, Nachmittag, was auch immer ausruhen. So wie es ja auch heutzutage, vielleicht hast du das bei dir auch schon mal mitbekommen, dass du am Abend so mit am produktivsten und aktivsten bist. Und dann haben wir noch den letzten Punkt. Wenn ich mich mit jemandem messen muss oder man mich bei der Ausübung einer Arbeit beobachtet, werde ich nervös und fahrig, dass ich viel schlechter abschneide als unter normalen Umständen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, denn das ist auf jeden Fall ein Merkmal, wo man tatsächlich sagen kann, das ist nichts irgendwie, was vielleicht mit ADHS oder Autismus zu tun hat, weil wir einfach sozial da so sensibel sind, beziehungsweise wir unter Druck oder manche von uns, besonders so in Wettbewerbssituationen, viel schlechter abschneiden, beziehungsweise dass wir uns da gar nicht konzentrieren können. Na, und deswegen habe ich ja neben dem NAVI-Funktionsprinzip, habe ich noch das NAMI-Funktionsprinzip entwickelt, dass ich sage, es gibt einige Menschen mit ADHS-Gehirn, die haben halt das andere Extrem, also eher von der hypoaktiven Ausrichtung, ja, die halt eher und mehr dieser hochsensiblen Eigenschaften haben und die werden nicht nur motiviert von Neuartigkeit oder aktueller Dringlichkeit und Druck, wie gesagt, nicht durch Wettbewerb, sondern durch Menschenfokus und dann halt, wie gesagt, das persönliche Interesse. Das war heute wieder eine ziemlich lange Folge. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und ganz viele Insights. Und einen kleinen Fun-Fact möchte ich hier noch teilen. Und zwar, heute ist der 4.12. und jetzt nehme ich gerade erst das Ende auf, weil irgendwie habe ich anscheinend das letzte Mal, also letzte Woche, da keine Löffel mehr gehabt. In die Löffeltheorie können wir auch demnächst mal reingehen. Aber noch ein kleines Update, denn ich habe in den letzten Tagen, es geht ja bei mir auch immer sehr, sehr schnell, habe ich das NAMI-Funktionsprinzip nochmal sogar weiterentwickelt. Also da werdet ihr auch demnächst noch mehr Inhalte zu bekommen, damit ihr das mehr versteht. Und ich habe eine klitzekleine, aber wichtige Feinheit noch verändert und weiterentwickelt. Und so bin ich auch persönlich jetzt 100, wenn nicht sogar 110% davon überzeugt. Und es ist perfekt und ich bin super glücklich. Und ihr findet das auf jeden Fall dann auch im Neurodivergenznavigator, also in meinem Einstiegsprogramm, wo man alle 4 angeborenen Neurodivergenzen für sich selbst evaluieren kann, um zu gucken, okay, wo liege ich denn? Wohin zeigt mein Kompass? Oder dreht er sich ganz wild, wie zum Beispiel bei mir, ja, mit meiner 4er-Kombi? Ich werde auf jeden Fall alle Links dazu in der nächsten Folge dazu auch teilen. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch immer gerne schon in meinen WhatsApp-Broadcast-Channel mit reinkommen, weil da teile ich ja auch immer für die kleine, eher ein bisschen geheimere und privatere Community noch mehr Insights. Also bis dann. Das war der Neurodivergenznavigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.